Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Indien steht vor einer neuen Ära. Bei der Parlamentswahl im Mai musste die bisher regierende Kongresspartei der Gandhi-Familie, die das Land jahrzehntelang prägte, eine historische Niederlage einstecken. Sieger war die nationalistische Hindu-Partei BJP mit ihrem Führer Narendra Modi, der bereits angekündigt hat, dass in Indien nun eine andere Zeit anbrechen werde. Was dieser Wahlsieg für die weltgrößte Demokratie bedeutet, darüber wollen wir heute ebenso sprechen wie über die Lage der Christen und die katholische Kirche. Unser Gesprächsgast ist Leo Cornelio, der Erzbischof von Bhopal. Grüß Gott, Exzellenz, herzlich willkommen in unserer Sendung und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Danke, es ist mein Vergnügen. Ich grüße alle unsere Hörer.
Ja, vielen Dank. Sie sind ja schon zum zweiten Mal bei uns zu Gast. Heute wollen wir über die zurückliegenden Wahlen vom 16. Mai sprechen. Wie gesagt, die hindu-nationalistische Partei BJP hat einen klaren Sieg errungen und Beobachter sprechen bereits von einer Zäsur in der indischen Geschichte. Welche Gründe waren eigentlich ausschlaggebend für den Erfolg?
Die Wahlergebnisse von 16. Mai waren jenseits der normalen Erwartungen der Leute. Es gab keinen Zweifel, dass der BJP die höchste Anzahl von Sitzen unter allen Parteien erhalten würde. Aber sehr wenig erwartete so einen überwältigenden Wahlsieg. Das war die Überraschung für die meisten Leute und vielleicht zur Außenwelt auch. Mit dieser Mehrheit hat es die Geschichte gemacht. Gründe dafür sind viele. Zuerst, Kongresspartei, damit ist 10 Jahre Regierung, die langsam weg von den Leuten getrieben werden, die sie für die Gefühle und die hohe Seele der Leute gefühllos werden. Diese Einstellung unter Kongressleitern schuf ein Vakuum, dass der BJP fühlte. Zweitens, die Überinflation, Preiseinstieg, Korruption, Unsicherheit für Frauen und Kinder, die wirtschaftliche Lohngefälle, deshalb Leute anwiderte, dass sie entschlossen waren, um eine Änderung zu sehen. Drittens, die Führung im Kongress war zu schwach. Und Risse wurden von innerhalb des Kongresses klar. Andererseits, der BJP unter der offenen Führung von Narendra Modi machte jede Anstrengung, Kongressführung zu diskreditieren. Trotz dieses anscheinenden großen Sieg von BJP, wir sollen die Tatsache nicht vergessen, dass im letzten Ergebnis BJP fing in nur 31% der totalen Wahlen. Das ist etwas für alle, um davon bewusst zu sein.
Sprechen wir mal über diese Partei. Wofür steht die BJP? Was macht sie in ihrem Wesensgehalt aus?
Die Partei hat immer die RSS-Ideologie. Der Gründer der RSS, Sri Golwalkar, wurde vom Ideal von Nationalismus und Nationsbilden bewegt. Er glaubte an die Idee einer hinduistischen Nation. Die Gläubigen aber aller anderen Religionen sollten Thema die Hindus bleiben. Die Partei hat immer diese Ideologie des RSS. Sie wollen Hindu-Nation. Und auch in dieser Zeit haben wir die Entwicklung, diese erste dingische Entwicklung, Wirtschaft oder auch die Preiskontrolle, alles ist was Programm für diese Partei. Diese Ideologie zufolge eine stärke Nation Indien kann nur erkannt werden, wenn es ein völlig hinduistischer Staat wird.
Kopf der BJP ist der neue indische Ministerpräsident Narendra Modi, ein Mann aus einfachen Verhältnissen kommt. Was lässt sich sonst über ihn und seine Biografie sagen?
Ich selbst hatte eine Gelegenheit, Modi persönlich zu treffen. Er kam als ein verfeinerter Gentleman hinüber. Es war vor seiner Wahl. Er war dann das Oberhauptminister, Chief Minister, wir sagen, von Gujarat für das dritte Amtszeit. Das war, Sie sagen, ist wahr. Sri Narendra Modi kommt von einem demütigen Hintergrund. Er ist stolz zu sagen, dass er Teeverkäufer war. Er schloss sich dem RSS an als ein gewöhnlicher Arbeiter, ein Fußsoldat sozusagen. Von dort machte er allmählichen Fortschritt. Er wurde verheiratet und am gleichen Tag verließ er seine Frau und ging fort. Das zeigt, dass seine Seelenstreitigkeit Engagement gegen eine Ursache. Das einzigartige Ziel des RSS ist Nationalismus oder Nationbildung. In all seinem Umgang ist es klar, dass er eine feste und entschlossene Person ist. Man kann die Tatsache nicht ignorieren, nachdem er das oben erwähnte gesagt hat, dass er eine fragwürdige Vergangenheit hat. Als er das Oberhauptminister von Gujarat war, und es gibt viele Fragen, die noch immer nicht hinreichend beantwortet werden.
Sie sprechen da etwas an, denn in seiner Zeit als Ministerpräsident des Bundesstaates Gujarat gab es 2002 einen Anschlag auf einen Zug mit hinduistischen Pilgern und bei den folgenden gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Hindus und Moslems kamen damals über 1000 Menschen ums Leben. Modis Verhalten bei diesen Gewaltakten wurde stark kritisiert. Er wurde sogar angeklagt, wurde dann aber letztlich von juristisch relevanter Schuld an einem Massaker freigesprochen. Haben ihm die Vorwürfe im Nachhinein betrachtet sogar genutzt?
Ja, das ist genau so. Bis fragwürdige Vergangenheit meinte ich 2002 den Gujarat-Krawall zwischen Hindus und Muslims. Der Funke für diesen Krawall war das Brennen von irgendeinem Wagen eines Zuges in Godra. Dieser Zug trug eine große Anzahl von Karsevak, das ist freiwillige Arbeiter. Die Zurück von Ayodhya war, wo die historische Moschee durch den ersten Mughal-König Babur Beute von den hinduistischen Extremisten zerstört wurde. Und dieses Brennen von Zug zündete ein weit verbreiteter Krawall in Gujarat, besonders in Ahmedabad, die größte industrielle Stadt von Gujarat, nahe Gandhinagar. Es wurde gesagt, eine Vergeltungsmaßnahme der Hindus gegen den Muslim für die Verbrennung der Zug zu sein in Godra. Der Krawall dauerte mehrere Tage, während dem über 1000 wurden Leute getötet. Viele Horrorgeschichten von Gewalt und unmenschlicher Grausamkeit wurden berichtet. Die damalige Regierung des Oberhauptministers Narendra Modi wurde in alle Richtungen sehr kritisiert. Er war verantwortlich dafür, solche Grausamkeit zu erlauben, Tötung und das Plündern, welcher mehrere Tage lang ohne Halt fortsetzen. Diese Situation konnte mit dem berühmten alten Sprichwort vergleichen werden. Als Rom verbrennen war, spielte Nero seine Fiedel. Viele Leute, die richtig denken, halten das damalige Oberhauptminister verantwortlich und glaubten an seine Mittäterschaft. Aber überzeugende Beweise sind nicht hervorgekommen.
Kommen wir nochmal auf die Wahlen zurück. Die liegen jetzt schon einige Monate zurück. Hat es denn schon die ersten Veränderungen im Land gegeben oder liegt etwas in der Luft?
Indien ist das größte demokratische Land. Jetzt nach 5 Monaten der Regel der neu geblieben BJP-Regierung über Narendra Modi als Premierminister, Leute hat erkannt, dass er keine magischen Lösungen zu den Problemen unseres Landes hat. In einem gewaltigen Land wie Indien mit so einer großen Bevölkerung ist eine schnelle Verwandlung ein Traum, der Herr Modi verkaufte während seines Wahlkampfes und mit viel Erfolg zu den Leuten. Aber jetzt, da er die Verantwortung der neuen Regierung angenommen hat, ist er bestimmt zur harten Wirklichkeit gekommen. Zu seinem Kredit müssen wir die Tatsache annehmen, dass er Energie gegeben hat und wieder aktiviert die Leute mit seiner eigenen Schwerarbeit und seiner Förderung der Schwerarbeit von seinen Mitgliedern des Kabinetts sowie seinen Offizieren. Leute sind zum Verständnis gekommen, dass Beharrlichkeit und Schwerarbeit die einzige Straße zu Fortschritt und Erfolg ist. Eine neue Hoffnung ist für eine bessere Zukunft in den Jugendlichen eingeflößt worden. In irgendeinem Fall ist es zu früh, um seine Aufführung objektiv zu bewerten.
Welche konkreten Schritte und Veränderungen hat die BJP denn angekündigt?
Als Premierminister, Herr Narendra Modi, hat sich bemüht, näher zu den gewöhnlichen Leuten zu kommen. Das ist eine interessante Dinge. Seine Kommunikationsfähigkeiten und seine Methode aller Gruppen von Leuten werden geschätzt. Es gibt ein starkes Gefühl, dass er Wege sucht, Anlagen beide von innerhalb es anzusehen und außerhalb dieses wird zur Schaffung der Infrastruktur für mehr Arbeiten und wirtschaftlichen Fortschritt helfen. Seine fremde Strategie, er ist Foreign Policy, und das Ausgriff an den benachbarten Ländern sowie westliche Länder werden als ein positiver Schritt gesehen. So hat er einige Schritte gemacht, aber klein, in der richtigen Richtungen. Wir hoffen und vertrauen, dass er macht seinen Weg weiter.
Was bedeutet der BJP-Sieg jetzt konkret für die Minderheiten des Landes wie Muslime und Christen?
Die erste Reaktion der Minderheiten mag Angst und Ungewissheit bedeutete. Es gibt Angst, sicher, dass Minderheiten marginalisieren würden und verfolgen würden. Die Ideologie des RSS ist, eine starke hinduistische Nation zu bauen, Politik von einer Religion, einer Nation. Aber ausgebildete und vernünftige Leute wünschen keine gemeinschaftliche Disharmonie und Störung. Leute sind um die Verbesserung ihres Lebens besorgt. Kommunalharmonie und Frieden wären für Fortschritt wesentlich. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Anzahl der Minderheit in Indien nicht so klein oder unbedeutend ist. Minderheitsgemeinden sind auch sehr in Nationsbildung betroffen. Also wird es nicht im Interesse am Land sein, ignorieren sie oder ausgrenzen die Minderheit. Indien kann nichts entwickeln, ohne alle Religionen sich vereinen und arbeiten, eine stark und unierte Nation zu bilden.
Herr Erzbischof, lassen Sie uns an dem vor der Pause Gesagten anknüpfen. Christen hatten es ja auch vor dem Wahlsieg der BJP nicht leicht. Es ist immer wieder zu Ausschreitungen oder sogar Pogromen gekommen. Denken wir zum Beispiel an Orissa im Jahr 2008. Befürchten Sie, dass die bisher nur von einer Minderheit verübten Gewalttaten gewissermaßen durch den Staat legalisiert werden könnten?
Wir erfahren in 2002 unter den BJP in Gujarat, wo Muslim Seele gemacht wurde. Und im 2008 ein ähnlicher Pogrom gegen Christen in Kandamal. Obwohl ich keinen Situationen wie jene von Gujarat und Odisha wiederholen will, gibt es eine echte Angst unter den Minderheitsgemeinden. Bis jetzt ist diese Angst von den Leichtern der neuen Regierung nicht reduziert worden. Der Premierminister musste der Erste sein, um Sicherheit zu den Minderheitsgruppen zu gewährleisten. Aber das scheint nicht zu passieren. Wir müssen auf das Beste hoffen und unser Bestes machen, um unsere gleichen Rechte zusammen mit anderen Bürgern dieses großen Landes sicherzustellen.
Welche gesetzlichen Benachteiligungen der christlichen Minderheit existieren jetzt schon? Welche weiteren sind zu befürchten?
Ja, in einer Anzahl von Staaten schon dort ein Gesetz, der in juristischen Fach ausdrücken wird, Freiheit von Religion Bill, Freedom from Religion Bill. Gerufen wären Christen und andere Minderheitsanruf Anti-Conversion Law. In der Tat würde dieses Gesetz in seiner sanfteren Form in 1968 zuerst in Madhya Pradesh erlassen, für unsere Staat. Die Fanatiker und Extremisten der Mehrheitsreligion benutzen es als Waffe, der Minderheit religiöse Gruppen, besonders Christen, zu verfolgen. Die Erklärung ist, die sie geben, dass Indien ein multireligiös und multikulturelles Land ist. Alles sollte in Frieden verlassen werden und Leute von einem religiösen Glauben sollten sich nicht bemühen, Mitglieder bei anderer Religion zu konvertieren. Andere wird es Störungen und Konflikte geben. In letzten Zeiten für Gujarat und auch später in Madhya Pradesh wurde eine strengere Version dieses Gesetzes erlassen, während früheres Gesetz verlangte, dass jeder Umwandlungsfall den Kollektoren der jeweiligen Bezirke berichtet werden musste, befahl das neue Gesetz, dass irgendjemand, der konvertiert werden wollte, zuerst darin eine Meldung schicken sollte ans Bezirkrichter, Judiciary, oder den Kollektor, zu schreiben und seine Erlaubnis erhalten, umzustellen. Dieses geben die Minderheitsgemeinden an, so viel Einmischung in die religiöse Überzeugung und religiöse Freiheit der Leute. Es gibt vielfach falsche Anschuldigungen für keine und jeden Grund, und Religion wird so ein Ziel. Wie es ist, gibt es von Diskriminierung von Minderheitsleuten, besonders Christen, im Erhalten von wirtschaftlicher Unterstützung, pädagogischer Hilfe oder Beschäftigungen im Staatsdienst viel. Aber jetzt sind die solche strengen Gesetze Werkzeuge für Politiker, religiöse Fanatiker und hinduistische Extremisten geworden. Für die Zukunft, ja, es gibt eine echte Angst unter der Minderheit religiöse Leute, derweil der BJP ins Zentrum zur Regierung gekommen ist und mehr Staaten sind unter ihrer Kontrolle, konnten sie tun werden und machen das schon existierte Gesetz zweckmäßig und macht weitere Gesetze zu den Minderheitsreligionen. Aber dann ist Indien eine Demokratie. Es gibt viele richtige denken Leute, viele von ihnen Hindus, in diesem Land, das religiöse Harmonie, Frieden und Fortschritt im Land will. Es gibt eine starke Sicht auf die Regierung konzentrieren sollte, dass die Probleme der Wirtschaft, Korruption, Entwicklung, die von Arbeitsplätzen sorgt, das Kontrollieren von Preisen, wesentlicher Waren und so weiter. Eher als Pflege ihre gemeinschaftliche Tagesordnung. Sie müssen Beispiel von Blasphemiegesetz muslimische Mehrheitsländern wie Pakistan, Saudi-Arabien und so weiter gehört haben. Jene, die gegen eine Person der Minderheitsreligion jede die Ärger oder Rache haben, können dieses Gesetz benutzen. So ist es möglich, dass die Freiheit des Religionsgesetzes in Indien von diesen religiösen Fanatikern benutzen werden, anzuklagen und verfolgen Leute der Minderheitsreligion. Wenn Leute vernünftig sind, gibt es Möglichkeit der Diskussion. Die Wahrheit in irgendeiner Anschuldigung herauszufinden. Es hat schon Beispiele gegeben, wo Leute unsere katholischen Schulen ohne Grund angegriffen haben.
Herr Erzbischof, in Indien leben etwa 27 Millionen Christen. Etwa 2/3 von ihnen gehören der unteren Kaste an. Diese werden Dalits oder auch Unberührbare genannt. Welche Konsequenzen hat das für die Kirche in Indien?
Indien kann mit den traditionellen katholischen Prahlen dessen Geschichten gehen zurück zu St. Thomas, und wir haben Christen seit den vergangenen wenigen Generationen. Es gibt Christen, der für lange Dauer Zeit, und es gibt weniger Bewusstsein des Kastensystems unter ihnen. Daher dürfen ihre Kultur, Sprache oder Ritus in einigen Stellen spielen hier eine größere Rolle. Die Art von dem, was wir Dalit rufen, ist die niedrigste der vier Kasten der Hindu, der Hindu-System. Also, wenn wir davon sprechen, unrührbar oder untouchables, es basiert sich auf diese Gruppe, um zu sagen, dass diese Gruppe ist, wäre zwei Drittel der christlichen Bevölkerung, eine ein bisschen Übertreibung, aber es ist wahr, dass es eine große Anzahl von Dalit-Christen gibt, die genau mit der Absicht konvertiert wurden, von diesem System frei zu sein. Es gibt eine große Anzahl von Dalits in Tamil Nadu und Andhra Pradesh, während mehr von den Katholiken und Christen in der zentralen und nördlichen Zone Tribals oder Einheimische sind. Sobald sie konvertiert werden, verzichten sie auf den von der Regierung gewährten Privileges wie Vorschriften von der Verfassung gemacht. Die Kirche ruft es Diskriminierung von Christen. Die gleichen passieren, wenn Dalits bekehrter zu Islam auch. Durch die Tatsache ihrer Umwaltung erheben sie sich nicht von ihrem Armutsstatus. Diese Ungerechtigkeit wird gegen von der Konferenz des katholischen Bischofs durch verschiedene Formen bekämpft, sogar im Gericht. Aber bis jetzt hat es keine günstige Entscheidung gegeben. Es gibt eine Angst unter Mehrheitsreligionsleute, dass wenn diese wirtschaftlichen Privilegien zum konvertierten Dalit gewahrt werden, wird es mehr Leute konvertiert werden. Also gibt es ernsten Zweifel, ob BJP-Regierung die gegenwärtige Einstellung verändern wird.
Die katholische Kirche ist ja nur eine kleine Minderheit in Indien. Ihre gesellschaftliche Bedeutung ist aber durch die Schulen, Krankenhäuser, Alten- und Waisenheime und vieles mehr jedoch ungleich höher. Und diese Einrichtungen kommen allen Menschen, ungeachtet ihrer Religion, zugute. Wird das ausreichend gewürdigt vom Staat oder von den Menschen insgesamt?
Die Kirche ist gut bekannt. Die Kirche in Indien ist gut bekannt und respektiert gut für die Dienste, die sie macht. Ungefähr 2,5% Christen stellen mehr als 20% der Dienste von der Menschheit zur Verfügung, Ausbildung, Gesundheitspflege. Und es ist allem ohne differenzierend zwischen Kaste, Farbe oder Religion gegenüber. Solche Dienste werden von den meisten geschätzt, obwohl einige vielleicht gerne diese Tatsache oder die Wahrheit nicht öffentlich zu geben. So genau ist der Grund, warum fanatisch und extremistisch gruppiert sich, zielen sie auf die Kirche mit dem Vorwand der Umwandlung ab. Das ist reiner Neid. Sie wundern sich, warum und wie Christen solchen guten Dienste in allen Gebieten geben, während ihre eigenen Gruppen nicht können und dann versuchen, die politische Religion zu politisieren und es für ihr Ende zu benutzen.
Eine wichtige Aufgabe der Kirche ist auch die Förderung von Frauen und Mädchen, die es in Indien nicht immer leicht haben. Was ist das Besondere an der Situation der indischen Frauen?
Auf der einen Seite betrachten die indische Gesellschaft Frauen mit großem Respekt als Devi, Göttin, sie sagen, oder Göttin, okay. Aber auf der Gegenseite diskriminiert gegen vom Mutterleib zu Gruft, weil Leuten geben sie im Allgemeinen in Familien eine Bevorzugung für Jungen, während die Familien die Jungen zu Studium in guten Schulen ermutigen, ist die gleiche Ermutigung nicht für Mädchen dort. Die wichtigste befreiende Rolle, die die Kirchen spielen durch Ausbildung von Mädchen und Frauen sind und ihnen Ermutigung geben, aktiv in gesellschaftlich betroffen zu werden, Gesundheitspflege und pädagogische Aktivitäten.
Welche weiteren Schwerpunkte setzt die indische Kirche bei ihrer Arbeit?
Die indische Kirche hat trotzdem viele Nöte, der sie gegenüber steht, ist aktiv und lebendig. Außer ihrer Evangelisierungsmission wird die Kirche auf andere Weisen, wie entwicklungsmäßig in Sozio-Gesundheitspflege und mehr prominent im pädagogischen Feld für die Verbesserung von den Leuten und der Gesellschaft engagiert. Dies ist das, was der religiöse Fanatismus nicht tolerieren kann. Die meisten Leute bewundern die Qualität des Dienstes, die von Kirchenpersonal gemacht wird. Glaubensausbildung ist auch andere echte Sorge in der Kirche. Und unsere missionarischen Schulen werden für ihre moralische und ethische Weltausbildung bekannt, Disziplin, Organisation und so weiter. Für Verbesserung der indischen Gesellschaft lebenswichtig. Kirche macht alles, das ist möglich. Es gibt Bedürfnis nach einem massiven Wecken unseres Bewusstseins, unserer Verantwortung zur Menschheit. Dieses Bewusstsein muss mit unserer Sorge um unsere Nachbarn anfangen.
Herr Erzbischof, blicken wir gegen Ende unseres Gespräches auch noch in die Zukunft. Sie haben schon angedeutet, dass die Lage der Christen unter der neuen Regierung sicherlich nicht leichter werden wird. Was kann denn die Kirche konkret tun, um die Rechte der Christen in Indien zu verteidigen?
Ein demokratisches Land sind wir und haben wir unsere verfassungsmäßigen Rechte von Redefreiheit und Vorrat, unseren Glauben auszuüben, das gewähren unseren Überzeugungen. Unsere Verfassung garantiert unsere Rechte als Bürger dieses Landes. Christen haben auch gleiche Rechte mit anderen. Und wir müssen unsere Rechte gegen Diskriminierung beteuern. Die wichtige Sache ist, dass wir zusammenstehen sollten und für die Gerechtigkeit eintreten. Andere Seite, wir Christen haben zu erkennen, dass Einheit Stärke ist. Wir sind indische Christen und wir sind stolz, dass die loyal Bürger dieses demokratischen Landes zu sein And we Christian, gleichstolz in unseren Glauben an Christus. Die Gerichte hat beweisen, dass wir die Macht von Gott, der auch uns und Solidarität von Leuten aushält, in Zeiten vom Leiden erfahren.
Wie können wir Christen in Europa der Kirche in Indien helfen?
Zuvorderst beten Sie für unsere Leute, besonders jene, die wegen ihres Glaubens leiden. Denn ist das, was ich wünsche, dass europäische Medien aufmerksam sein konnten und irgendeine Menschenrechtsübertretung hervorheben, Verfolgung, Ungerechtigkeit, Diskriminierung und so weiter gegen die Leute der Minderheitsreligion. Indian Medien schenkt auch dem, was die fremde Presse sagt, Aufmerksamkeit. Es passiert, diese indische Medien wird manchmal von Drohungen, Einschüchterung von Mächtigen zum Schweigen gebracht. Wenn Sie wünschen und wollen, müssen Sie objektiv so schreiben, wie solche Ungerechtigkeiten und Minderheit die religiöse Übertretungen stellen. Zuerst beten für uns, weil wir können stark sein.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Leo Cornelio, Erzbischof der indischen Diözese Bhopal. Mehr über die Hilfe von Kirche in Not für Indien erfahren Sie auf den Netzseiten unter www.kircheinnot.de. Ihnen allen noch einen schönen Sonntag und eine gute Zeit. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.